Also, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass das mit der Stille bei mir gar nicht immer ganz so einfach ist. Ne? Ich rede manches Mal doch etwas mehr, aber das ist, denke ich, schon ein guter Vers, den ich mir versuche, auch in meinem nächsten Lebensjahr zu Herzen zu nehmen, vielleicht ein bisschen weniger zu reden und mehr in der Stille auf Gott zu hören. Genau, ich mache jetzt noch mal ganz kurz einen Rückblick für die, die es vielleicht jetzt gar nicht mehr im Gedächtnis haben oder die jetzt gar noch nicht da waren die letzten Male. Ich hatte ja in der Zwischenzeit 2 Predigten über Maleachi gehalten. Die erste, also es war dann eigentlich die zweite, aber normal wäre das die erste gewesen, ging es am Anfang um die Frage, Gottes Liebe ist keine Lüge. Und dann habe ich versucht zu erklären, warum Gottes Liebe keine Lüge ist. Und in der zweiten Botschaft, die ich dann gebracht habe, ging es darum, dass Gott will das Beste und nicht die Reste. Wir sollen Gott das Beste geben in unserem Leben, egal in welchem Bereich das ist. Das Beste unserer Zeit, das Beste einfach von dem, was wir haben, sei es Güter oder wie auch immer. Also er will das Beste und er will nicht einfach nur mit dem Rest abgespeist werden. Und heute geht es um eine ganz andere Thematik. Und zwar möchte ich da ganz am Anfang eine Entdeckung weitergeben. Ich habe jetzt hier eine Herdplatte. Und ich habe entdeckt, das habt ihr bestimmt auch in der Vergangenheit von euren Eltern gesagt kriegt und David und Lydia, ihr habt es mit Sicherheit auch von euren Eltern gesagt bekommen, wenn eine Herdplatte eingeschalten ist, dann Finger weg, ist heiß. Aber, schaut her, ist kalt, ich schalte sie an. Ja, passiert nichts. Bleibt trotzdem kalt. Die wird dann irgendwann ganz lau. Ja, merke jetzt im Moment noch gar nichts. Ja, ist das, haben mir meine Eltern irgendeinen Blödsinn erzählt? Stimmt das überhaupt? Ja, schaut her, es passiert nichts. Ich kann meine Hand drauflegen, es geschieht nichts. Also, ist das überhaupt wahr? Ihr ahnt schon, auf was ich raus will. Es kommt zeitverzögert. Ich merke es, es wird langsam warm und es wird auch langsam etwas unangenehm. Ja? Also, meine Eltern haben doch nicht die Unwahrheit gesagt. Sie haben die Wahrheit gesagt. Auch eure beiden Eltern haben die Wahrheit gesagt. Ja, die Platte wird heiß, aber nicht sofort. Die wird warm. Und genauso, ich lege es jetzt einfach mal auf die Seite, ist es mit Gottes Gericht. Und ich möchte die heutige Predigt überschreiben mit einem Slogan: Gottes Gericht ist kein Gerücht. Matthias hat es ja schon vorgelesen, heißt es im Vers 17 vom Kapitel 2, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Und dann, damit ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist Gott? Wo ist der Gott des Gerichts? Es ist Folgendes passiert. Leute, also die Israeliten, die haben eine Sünde begangen. Ja, und im 3. Mose steht ganz klar, wenn du das und das und das tust, dann kommt Gottes Gericht. Fluch oder Segen, kennen wir alle oder viele. Jetzt haben die gesündigt und plötzlich stellen sie fest, es passiert ja nichts. Okay, dann sündigen wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Es passiert wieder nichts. Und dann haben die gedacht, kann machen, was ich will. Ja, Gott erzählt irgendwas von Gericht und dass da irgendwas kommt. Ja, aber es passiert nichts. Also kann ich doch tun, was ich will. Ich kann böse handeln, ich kann, was weiß ich, Menschen betrügen, Menschen übervorteilen. Ich kann, was weiß ich, stehlen und lügen und was passiert nichts. Oh, das ist doch genial. Ja? Aber was sie nicht beachtet haben, ist, dass genau das passiert, was mit dieser Herdplatte passiert. Ich kann Dinge tun und ich merke nicht sofort eine Auswirkung. Aber die Auswirkung, sagt die Bibel ganz klar, die kommt später. Die kommt zeitverzögert. Und wenn Gott sagt, ich werde richten, dann wird er richten. Und dann fängt er an und bringt ein paar Beispiele. Und die bringt er, um uns einfach klarzumachen, ja, dass Gott tatsächlich das, was er sagt, tut. Und zwar steht dann hier im Kapitel 3, der erste Vers, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg mir, also vor mir her bereite. So, was ist damit gemeint? In der allerersten Predigt habe ich auch erwähnt, was heißt eigentlich Maleachi? Maleachi heißt Bote. Und genau dieses gleiche Wort wird auch an dieser Stelle erwähnt, Bote. Gott sendet seinen Boten. Ja, wer könnte das denn sein? Habt ihr da vielleicht eine Idee? Gott sendet einen Boten, wer könnte dieser Bote sein? Manch einer weiß es vielleicht, manch einer nicht. Habt ihr eine Vorstellung? Bitte? Genau, ganz genau. Ja, aber das wird jetzt so nicht so richtig deutlich. Es gibt dann natürlich noch ein paar Stellen, die das ein klein wenig deutlicher machen. Was ich jetzt aber auch noch dazu sagen möchte oder vorweg sagen möchte, ist das, dass Propheten im Alten Testament haben unterschiedliche Rollen gehabt. Auf der einen Seite waren sie eigentlich dazu da, die damals Herrschenden so zu beobachten. Zu gucken, was tun die so? Verhalten sie sich gottgemäß oder verhalten sie sich nicht gottgemäß? Das war eigentlich ein ganz großer Teil der Beschäftigung, die diese Propheten damals eben hatten. Zu gucken, verhalten die sich korrekt oder muss ich etwas sagen und sie darauf hinweisen, dass das Verhalten, das sie an den Tag legen, nicht richtig ist. Das war eigentlich ein ganz großer Teil, was ihr Leben und ihr Dienst ausmacht. Das Zweite war aber auch, dass sie Vorhersagen tätigten, Prophezeiungen, gesagt haben, das und das wird so und so passieren und vieles ist passiert und manches eben noch nicht, weil es noch in der Zukunft liegt und aussteht. Und genauso hier an der Stelle ist es so, dass Maleachi jetzt nicht nur seinen Fokus darauf setzt, die damals Herrschenden zu korrigieren, sondern vor allem eben auch in die Zukunft zu gucken. Was passiert in der Zukunft? Und hier schreibt er, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet. Das ist ein Blick in die Zukunft und das können wir zum Beispiel sehen in in Matthäus 11, Vers 10. Da wird erwähnt, ich lese es. Dies ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Da geht es um Johannes dem Täufer. Es gibt noch eine andere Stelle, wo es dann auch, Jesus auf was Zweites hinweist, und zwar auf Elia. Und zwar wird auch gesagt, dass Elia wiederkommen wird. Und die Israeliten, also die warten ja heute noch auf das Kommen des Elia. Und das wird in Lukas wird das gesagt, und zwar Lukas 1, Vers 17. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Da geht es auch um Johannes dem Täufer. Das heißt, Jesus bezeichnet hier Johannes den Täufer, dass er im Geist und der Gesinnung vom Elia auftreten wird. Was auch sehr interessant ist, ist zum Beispiel, dass dass Johannes der Täufer, zum Beispiel einmal hat er die gleiche Botschaft gehabt, die Elia hatte. Zum Zweiten hatte er die gleiche Gottesbeziehung, wie es Elia hatte. Und interessant ist es auch, dass seine Kleidung fast genauso aussah wie die von Elia damals. Ja? Also das heißt, alles erinnert an diesen, an diesen alttestamentlichen Propheten. Warum kommt ein Vorbote? Ein Vorbote ist jemand, der, sage ich jetzt einmal, Dinge aus dem Weg räumt, wenn man so sagen will. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt beispielsweise irgendwie eine relativ große Veranstaltung stattfindet, dann wird oft ein roter Teppich ausgerollt. Das heißt, es wird irgendjemand ganz Wichtiges erwartet und deswegen bereitet man gewisse Dinge vor. Und da war das sehr interessant, dass zum Beispiel der Kaiser Wilhelm II. 1898 wollte er Jerusalem besuchen. Und da kamen genauso Vorboten nach Jerusalem und haben geguckt, passt dort alles so, wie wird der Weg sein, auf dem er dann nach Jerusalem reinreitet. So, und bei dem Ganzen hat man festgestellt, das geht ja gar nicht. Und zwar waren die Tore, die nach Jerusalem reingingen, die waren alle viel zu niedrig. Wenn jetzt natürlich ein Kaiser hoch zu Ross, was weiß ich, ein Pferd ist natürlich auch schon relativ hoch, groß, kommt natürlich drauf an, ich gehe mal davon aus, dass er natürlich schon ein stattliches Pferd hatte, dann sitzt er natürlich aufrecht auf diesem Pferd und in der Regel haben die Kaiser dann auch noch Kopfschmuck gehabt, also eine Kopfbedeckung, die natürlich auch eine gewisse noch was obendrauf setzte. Also, das heißt, man würde von einem Kaiser niemals erwarten, weil das einfach nicht eines Kaisers würdig ist, dass er sich, wenn er durch das Tor will, bückt. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also, was hat man gemacht? Man hat einfach kurzerhand das Tor abgerissen oben, hat es nach oben gesetzt, erhöht und hat es wieder also entsprechend zugemauert. Das heißt, es kamen eben entsprechende Vorboten, die haben den Weg dessen, der kommen sollte, in dem Fall eben der Kaiser Wilhelm II., haben die entsprechend vorbereitet. Und genauso das Gleiche hatte Johannes, der Täufer, eben gemacht. Das heißt, er hatte den Weg Jesu vorbereitet. Und man kann aus unserer Sicht heute sehen, diese Prophezeiung, diese Vorhersage ist erfüllt. Sie liegt hinter uns. Das Zweite, was jetzt im Kapitel 3, 1b erwähnt wird, heißt: Und plötzlich kommt zu dem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Was ich sehr interessant fand, ist, dass auch hier wieder dieser Ausspruch spricht der Herr der Heerscharen. Wir haben das jetzt in der Vergangenheit schon, gerade in der zweiten Botschaft schon gehabt. Da wird, ich meine jetzt 9-mal in einem relativ kurzen Abschnitt dieses Wort gebraucht, Herr der Heerscharen. Was sehr deutlich macht, Gott steht mit seinem gesamten Engelsheer hinter dieser Aussage. Gott ist in der Lage, genau das durchzuführen, was er hier ankündigt. Und was heißt es jetzt genau? Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Im Grunde genommen ist das eine Prophezeiung auf Jesus hin. Für wen hat dieser Bote vorbereitet? für den Herrn. Das heißt, wenn jetzt Johannes der Täufer dieser Bote ist, dann ist, und Johannes der Täufer war der, wie man so sagen will, Wegbereiter, der Vorbote, der im Grunde genommen den Weg vorbereitet hat, dass wenn Jesus wiederkommt. Und das nächste ist dann, was war die Botschaft des Johannes? Die Botschaft von Johannes war Buße und Umkehr, dass die Leute ja einfach Buße tun, vor Gott ihre Sünden bekennen und ihm die Ehre geben. Und genau das wird zum Beispiel Kapitel 3, also Maleachi Kapitel 3, Vers 24 erwähnt. Und der wird, also da geht es auch noch einmal um Elia. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also das heißt, Elia hat das Volk Israel zur Buße aufgerufen. Er hat Buße gepredigt. Und dadurch, dass er Buße gepredigt hat, hat er damit auch den Weg vorbereitet, dass das Volk Israel einfach auch Jesus als den Messias dann auch akzeptiert und annimmt. Hier ist ein sogenannter Parallelismus, wird hier erwähnt. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, Parallelismus. Das heißt, es wird ein Gedanke, der erwähnt wird, wird dann noch einmal in ein wenig anderen Worten wiederholt. Und genau das passiert hier. Da heißt es, der Engel des Herrn, den ihr sucht, also es kommt der Herr, den ihr sucht, und dann der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Im Grunde genommen drückt es beides das Gleiche aus, nur ist es anders in dem zweiten Abschnitt anders formuliert. Das kennt man im Alten Testament öfters und vor allem kommt es immer wieder auch in den Psalmen vor. Ne? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt einige Stellen, wo es auch zum Beispiel klar wird, dass beispielsweise Jesus im Alten Testament auftritt. Und jedes Mal, wenn Jesus auftritt im Alten Testament, heißt es der Engel des Herrn. Und es wird auch, man sagt ja, Engel des Herrn, ist es so, kann man das so sehen? Aber es ist so, weil nur Gott darf angebetet werden. Das war auch jedem Juden klar. Und wenn der Engel des Herrn aufgetreten ist und Menschen sich vor ihm niedergeworfen haben und ihn angebetet haben, hat der Engel des Herrn dem nie gewehrt, hat nie gesagt gehabt, nein, das darfst du nicht. Es gibt eine Stelle, die mir jetzt bekannt ist, im Buch Richter bei Gideon, als die Eltern von Gideon die Prophezeiung bekommen haben, dass sie einen Sohn bekommen. Und dann wollten die diesem Engel, das war eigentlich ein normaler Engel, ein Bote auch, dann wollten die ihm, ja, wenn man so sagen, huldigen, die wollten ihn anbeten, die wollten ein Opfer bringen. Und dann hat der Engel gleich gesagt, nein, bitte tut es nicht, ich bin nichts anderes wie ihr, also ihr dürft mich nicht anbeten. Also, aber immer dort, wo der Engel des Herrn aufgetreten ist, war das auch kein Problem, wenn er angebetet wurde. Ja? Also insofern ist da auch eine Parallele, gerade auch zu diesem Text. Und Jesus wird hier im Grunde genommen auch als der Engel des Herrn, den ihr eben sucht und den ihr herbeiwünscht. Gut. Wenn man das jetzt betrachtet, kann man sagen, genau das liegt auch hinter uns. Es ist Vergangenheit. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er hat dort am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Das heißt, es ist erledigt. Diese Verheißung ist erfüllt. Wie geht es weiter? Und ich möchte jetzt auch nochmal sagen, ja, Gottes Gericht ist kein Gerücht. Er hat ein Gericht angedroht, er hat ein Gericht angekündigt, aber wie gesagt, das Volk Israel hat gesagt, ja, nö, es ist doch nur ein Gerücht, es passiert doch nichts. Und er hat jetzt an diesen zwei Punkten hat er klargemacht, ja, wenn ich eine Aussage treffe, dann erfüllt sich die. Einmal, indem er einen Boten sendet. Zweitens, dass der Herr, also Gott selbst, auf diese Erde kommt. Das ist in Jesus passiert. Und dann geht's weiter. Und dann sagt er ja, er erneuert Israel. Und das geht dann ab Vers 2 weiter. Wer aber kann den Tag des Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und es wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Da geht es einfach darum, Gott erneuert das Volk Israel. Gott, und er gebraucht hier schon sehr drastische Bilder. Einmal Laugensalz, Gold und Silber. Was passiert da? Er sagt, ja, in einem Tiegel wird es geschmolzen. Was passiert, wenn Gold zum Beispiel flüssig gemacht wird? Es wird gereinigt. Das heißt, Gold, wenn ich erhitze, dass es flüssig wird, dann trennt sich im Grunde immer das Gold, von der Schlacke, von der Verunreinigung. Und dadurch wird das Gold gereinigt. Und beim Silber genau das Gleiche. Und damals hat man eben Laugensalz verwendet. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das jetzt noch aus eurer etwas jüngeren Zeit. Da gab es so einen Werbeslogan, Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Wenn man gewaschen hat, ja, so normal ist die Wäsche schon sauber geworden, aber mit Ariel wird die Wäsche rein. Ja, und im Grunde genommen drückt es genau das Gleiche aus. Ja, damals hat man halt, also zur Zeit, als dieses Buch geschrieben wird, wurde halt dann Fleckensalz genommen oder Laugensalz, um die Wäsche sauber zu kriegen und rein zu kriegen. Ja, heute verwendet man halt Waschmittel. Und da kann das jetzt Persil, Dash oder Ariel oder wie auch immer heißen, aber es drückt was davon aus, dass Gott das Volk Israel eben reinigen will. Genau. Und wann passiert das? Ich hätte jetzt einfach mal gesagt gehabt, wir sind da mittendrin. Und zwar bin ich der Meinung, dass diese Reinigung vom Volk Israel damit begonnen hat, als 1948 die Gründung des Staates Israels vollzogen wurde. Das Volk Israel hat in der Zwischenzeit ein Land, es hat aber noch kein Heiligtum. Weil es wird ja auch hier von Opfern gesprochen, aber Opfer zu opfern ist ja im Moment nicht möglich, weil eben dieses Tempel eben noch nicht vorhanden ist. Also dann könnte man sagen, ja, es ist zum Teil erfüllt, diese dritte Prophezeiung. Es ist zum Drittel ungefähr, kann man sagen, erfüllt. Das heißt, das Volk Israel ist in ihrem Land, aber dieser Tempel steht eben noch nicht und aufgrund dessen kann eben keine Opfer eben stattfinden. Ich möchte jetzt da einfach mal einen kleinen Einschub machen, weil genau das wird, bevor dieser nächste Teil passiert, also sich erfüllt, wird genau das passieren. Und zwar steht es erste in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Und zwar heißt es hier, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach, und darauf kommt es mir jetzt in erster Linie an, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was heißt es? Für die, denen diese Stelle nicht bekannt ist, es macht eigentlich deutlich, dass Gott alle Menschen, die an ihn glauben, die ihn als ihren persönlichen Herrn und Heiland kennen, die ihre Sünden vor ihm bekannt haben und Kinder Gottes sind, die wird er hier entrücken. Entrücken heißt, die werden keinen normalen, leiblichen, physischen Tod sterben, sondern sie werden von jetzt auf nachher, sag ich jetzt mal, in den Himmel gehen. Ja? Das wird passieren. Den Zeitpunkt wissen wir nicht. Aufgrund von dem, was momentan alles so um uns herum passiert, wissen wir, dass es nicht mehr lang dauern kann. Ja? Aber genau das wird passieren. Gott wird die an ihn glauben, zu sich ziehen, zu sich nehmen in den Himmel. Gibt es das überhaupt? Jawohl, das gibt es. Und es gibt mindestens zwei oder drei Beispiele, zwei im Alten Testament und eins im Neuen Testament, dass es passiert ist. Einmal heißt es, dass Henoch entrückt worden ist. Und dann zum Zweiten, da wird es dann etwas drastischer beschrieben, das sieht man dann richtig, also wird beschrieben, wie das passiert ist, bei Elia. Elia ist quasi von Elisa, das war sein Nachfolger, quasi ja, in den Himmel gefahren, kann man sagen. Und das Dritte im Neuen Testament, das war Jesus. Das heißt, Jesus ist zum Himmel, in den Himmel gefahren. Also das ist den allermeisten, denke ich, jetzt hier auch bekannt. Ja? Das heißt, es ist möglich. Es ist möglich, dass wir von jetzt auf nachher in den Himmel gehen. Jesus entgegen. Das ist eine Stelle. Dann in Offenbarung ab Kapitel 4 wird dann die Trübsalzeit beschrieben, dass über diese Erde ganz, ganz schlimme Dinge kommen werden. Und ich muss ehrlich sagen, nach meiner Erkenntnis werden wir, die wir an Jesus glauben, ja nicht mehr da sein. Und ich bin sehr froh darüber, gebe ich ehrlich zu. Also das möchte ich nicht erleben. Wenn ich diese Berichte in der Offenbarung lese und mir das bildlich mal ausmal, sagt, dann wird es mir Himmelangst. Sag's, wie es ist. Und bin froh, dass die Entrückung nach meiner Erkenntnis vorher stattfinden wird. Und und dann wird es so sein, dass Israel, wenn, sag ich jetzt mal, wir als Menschen, die an Jesus glauben, nicht mehr da sind, dann wird es so sein, dass Israel Jesus als den Messias erkennt. Sie erkennen ihn ja momentan nicht als Messias. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass sie eine Decke vor ihren Augen haben, dass sie einfach sie nicht erkennen können. Aber diese Decke wird dann weggenommen, das steht auch im Neuen Testament, und werden Jesus als den Messias erkennen. Und dann ist auch die, sag jetzt mal, dritte Verheißung, die steht jetzt in dem Sinn noch aus. Und dann geht es um die, ich sage jetzt mal, vierte Verheißung. Und das ist schon etwas, sage ich jetzt mal, ja, wenn man so sagen will, fast ein bisschen zünftiger. Und zwar, Gott richtet die ganze Welt. Und das wird im Vers 5 im Maleachi auch sehr deutlich gesagt. Und zwar, ich lese es kurz vor. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Falschschwörenden, gegen solche, die den Lohn der Tagelöhner drücken, die Witwe und Waisen unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten. Und dann, ich liebe diesen Satz, sag's euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das wird passieren. Und da können wir, sagt man ja im Volksmund so, da können wir Gift drauf nehmen. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wenn Gott solche Aussagen bringt, dann wird er das mit all seiner Kraft, mit der ganzen Macht, die hinter ihm steht, wird er genau das durchsetzen. Und was passiert? Das sind Menschen, im Grunde genommen, das sind jetzt nicht nur irgendwelche ganz besonderen, das sind einfach Menschen wie du und ich. Ja, ich meine, wir sind jetzt womöglich keine Zauberer, aber wir können genauso Ehebrecher sein. Wenn du das jetzt nicht glaubst, dann lese Matthäus. Jesus sagt ganz klar, nicht nur wenn du jetzt wirklich mit einem anderen im Bett warst, sondern allein der Gedanke, jemanden zu begehren, mit dem eben Verkehr zu haben, macht dich schon zum Ehebrecher. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da von uns heute irgendjemand hier sitzt, der das nicht vielleicht schon begangen hat. Wer es nicht hat, alles gut. Ja? Dann, was steht hier noch? Falsch schwörend. Ob jemand von uns jetzt mal falsch geschwört hat, kann ich jetzt nicht behaupten, weiß ich nicht. Genau. Dann das nächste ist, den Lohn der Tagelöhner drückt. Da gibt es ein ganz tolles, ja tolles finde ich es eigentlich nicht, aber ein Beispiel, was während dieser Corona-Zeit jetzt da in Indien passiert ist. Da hat, es gibt dort einen sogenannten Geldfonds, also ein Fonds nennt man ja einen Topf, aus dem man dann bestimmte Projekte eben unterstützt. Und da gibt es einen Fonds, da wird von den Arbeitgebern für Tagelöhne einbezahlt. Also das heißt, der Arbeitgeber bezahlt dem Tagelöhner sein Geld aus und ein ganzer Teil geht dann in diesen Fonds rein. Ist für schlechte Zeiten gedacht, wenn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund der Tagelöhner nicht mehr arbeiten kann oder was auch immer, dann kann er aus diesem Fonds Geld beziehen. Auch nur in einer bestimmten Höhe. So. Und als dieser Lockdown in Indien ausgerufen worden ist, hat der Regierungschef damals einfach von vornherein gesagt gehabt, okay, interessiert mich alles nicht. Dieser Fonds wird benutzt für irgendwelche Gemeinden, Kommunen. So, und dann hat es geheißen, ja, der ist aber doch für uns als Tagelöhner, hat ihn gar nicht interessiert. Es wurde einfach das Geld entfremdet und für andere Zwecke verwendet. Im Grunde genommen genau das, was hier beschrieben wird. Den Tagelöhnern, also quasi Lohn der Tageslöhner drücken. Witwen und Waisen unterdrücken. Gut, jetzt in unserem Land weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt so ausdrücken kann. Aber wie viele Länder gibt es, wo Witwen und Waisen echt nichts zum Lachen haben? Ja? Und all diese Menschen, die werden vor diesem lebendigen Gott stehen. Die werden vor diesem lebendigen Gott stehen und Rechenschaft abgeben müssen. Und genau das wird zum Beispiel im Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12, sehr, sehr deutlich eben gesagt.
Und Martin, erklär doch vielleicht nochmal das Wort Zauberei, nicht, dass man denkt, wir sind die Trickzauberer, die meint, oder im Zirkus auftreten.
Ach so, ja, okay, okay. Ja gut, Zauberei ist im Grunde nochmal das gemeint, dass wenn jemand, sage ich jetzt mal, aus finsteren Mächten, dämonischen Mächten, teuflischen Mächten Dinge macht, ja, wie soll man sagen, lässt, was weiß ich, irgendwelche Sachen vom Himmel fallen, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, was...
Ich lese aber Pusten und Okkultisten.
Ja, die halt Dinge zum Beispiel, vielleicht kann ich so ganz, da kann ich sogar aus eigener Erfahrung was sagen. Mir ist es passiert, als ich als junger Mensch, so mit 16, 17, war ich in München auf einem Missionseinsatz. Und und das war eigentlich richtig toll. Wir haben echt erlebt, dass Menschen stehen geblieben sind. Wir haben mit Menschen über Jesus gesprochen und alles. Und dann musste ich wieder zurück, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste und bin, war dann so am Stachus, das ist so ein Platz dort in München, und sah zwei so, ja, junge Frauen, die waren ein bisschen älter wie ich, und habe gedacht, na gut, ich habe noch ein wenig Zeit, bis mein Zug fährt, und habe die einfach angesprochen auf Jesus. So, und dann habe ich mit denen eine Weile unterhalten, um was wir jetzt genau geredet, das ging, weiß ich jetzt heute gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt dann langsam los, weil eben mein Zug jetzt dann demnächst fährt. Und dann stellten die eine Frage und sagten, ja, weißt du eigentlich, wo wir jetzt als nächstes hingehen? Und so, nein, weiß ich nicht. Ja. Und dann sagten die, ja, sie gehen in eine Satanskirche. Na ja, okay, ja. Ich hatte jetzt da eigentlich noch keine Berührungspunkte mit dem Ganzen. Aber was sehr seltsam war, war, dass ich bin dann in den Zug eingestiegen und mir ging's, ich habe wirklich tolle Sachen erlebt in München, aber mir ging's richtig dreckig. Ich war, also kann man mal sagen, wirklich wie wenn ihr einen depressiven Zustand gehabt hättet. War richtig niedergedrückt, depressiv, weiß auch nicht, keine Ahnung, ich kann es jetzt gar nicht so richtig beschreiben. Auf jeden Fall ging es mir echt richtig schlecht. Und dann dachte ich, das kann doch gar nicht sein, wie kommt das? Und da habe ich dann hinterher mit einem Ältesten aus unserer Gemeinde gesprochen und habe gesagt, du, was kann denn das sein? Also ich fand das total seltsam, ja. Und dann sagte er, ja, das kann durchaus passieren, dass diese zwei Mädels oder jungen Frauen, die sind dann, haben sie ja gesagt, in diese Satanskirche gegangen. Und so wie wir für Menschen beten, damit Jesus ihr Herz anrührt, Menschen beten, dass sie zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, ja. Genauso beten die, wenn die wissen, dass der an Jesus glaubt, beten die, dass der Teufel den jetzt quält, egal in welcher Art und Weise. Und das habe ich wirklich, sage ich jetzt mal hautnah, erlebt, dass das passiert ist. Und ich könnte euch heute noch ungefähr eine Stelle sagen, wo ich genau wusste, jetzt ist weg. War von jetzt auf nachher, dass ich wieder einfach die alte Fröhlichkeit und Freundlichkeit und Nettigkeit, die ich halt damals auch hatte und auch die Ermutigung durch diesen Einsatz dort in München, die war dann genauso wieder da wie vorher. Also echt interessant. Und da kann man schon sehen, dass der Teufel schon eine Macht hat, aber nur so weit, wie Gott es wirklich zulässt. Und das sind eben Menschen, die, man sagt, das ist jetzt sag jetzt mal ein ganz schwaches Beispiel, es gibt natürlich noch ganz andere Dinge, die dann wirklich Menschen regelrecht quälen, dass das einem richtig übel geht, ja, und solche Sachen, ja. Oder Botschaften aus dem All sich geben lassen, mit Gläser hüpfen und solche Sachen. Also es ist schon nicht ganz so lustig, sage ich jetzt mal. Genau, aber in Offenbarung 20, Vers 12, wird es noch einmal deutlich gesagt. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Gott wird Bücher auftun. Und jeder, der gerichtet ist, wird dann auch, wie es die Bibel dann sagt, in den See geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Es wird dann weiter, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Das heißt, Menschen werden dort landen und das für ewig. Die werden ewig dort sein. Genauso wie wir, die wir an Jesus Christus glauben, ewig in der Gemeinschaft mit Gott leben, werden die ewig getrennt von Gott in diesem Ding. Und alle die, die im Buch des Lebens stehen, die werden nicht gerichtet. Und es gibt ein Werk, was uns das erspart, was uns hilft, in diesem Buch des Lebens zu stehen. Ich habe jetzt da was mitgebracht. Und zwar, weiß nicht, vielleicht kann das jemand lesen. Kann das jemand lesen, was da drauf steht? Letzte Chance. Was meine ich damit? Wenn er genau hinschaut, seht ihr was. Und zwar, da ist ein Loch drin. Wenn ich, weil vielleicht geht es euch ähnlich, wenn euch so ein Brummer da um die Ohren rumfliegt, Er sitzt jetzt am Schreibtisch oder was auch immer und plötzlich die ganze Zeit surrt so ein Ding darum. Das ist richtig übel. Und ich muss ehrlich sagen, wenn mich das eine ganze Weile nervt, dann passiert Folgendes. Dann kommt Martins Gericht über diesen Brummer. Ja? So, aber die Fliege, die weiß, dass ich diese Klatsche habe, weiß ganz genau, ich kann ganz bedenkenlos durch die Gegend fliegen. Denn wenn der Martin jetzt zuschlägt, habe ich eine letzte Chance. Wenn ich genau in dieses Loch reingerate, dann habe ich noch mal Glück gehabt. Und ich möchte jetzt einfach mal das damit vergleichen. Dieses Loch ist wie dieses Buch des Lebens. Wenn ich in diesem Buch des Lebens stehe, dann ist es meine letzte Chance, in die Ewigkeit zu gehen. Meine letzte Chance, ja auch Gott am Ende von Angesicht zu begegnen. Meine Chance, ja einfach diesem lebendigen Gott zu begegnen. Und diese letzte Chance, die hat uns Jesus ermöglicht. Diese letzte Chance haben wir, indem Jesus für uns dort am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und jeder, der Jesus in seinem Herzen aufnimmt, jeder, der dies ja einfach erkannt hat, ja, ich bin ein Sünder, ich bin ein Mensch, der Sünde begeht, das kann keiner von uns hier drinnen behaupten, dass er kein Sünder ist. Ja? Und erstens das erkennt und zum Zweiten einfach merkt, jawohl, ich kann vor Gott mit dieser Sünde nicht bestehen. Und dann hergeht und sagt, jawohl, Herr Jesus, du bist für mich dort am Kreuz gestorben, du hast diese Schuld, diese Sünde bezahlt. Du bist es, der mir diese Sünde wegnehmen kann. Ich will dir meine Sünde geben und dich bitten, dass du mein Herz reinmachst und bitten, dass du die erste Stelle in meinem Leben übernimmst, die Regie in meinem Leben übernimmst. In dem Moment bin ich in diesem Buch des Lebens eingeschrieben und habe die Chance, nicht von dem Gericht getroffen zu werden, sondern eben in die Ewigkeit, ewiges Leben bei Gott zu bekommen. Und ihr Lieben, ihr dürft mir glauben, wenn Gott, also in dem Abschnitt jetzt, also den wir gelesen haben, wenn diese, sag jetzt mal, 2,5 Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind, einmal, dass dieser Bote in Form von Johannes dem Täufer gekommen ist, der Herr, also sprich Jesus, als Angekündigter von dem Boten gekommen ist. Diese 2 Prophezeiungen sind zu 100% erfüllt. Und dann die 3. Prophezeiung, was nur zu einem Drittel oder vielleicht zur Hälfte erfüllt. Dann dürft ihr mir glauben, wenn Gott dann hier von diesem Endgericht spricht, von dem, dass wir vor diesem Richterstuhl Gottes stehen, dann dürfen wir zu 100% wissen, dieses Gericht wird eintreten. Dieses Gericht wird kommen und es wird jeden treffen, der nicht im Buch des Lebens steht, der nicht diese letzte Chance ergriffen hat und Jesus in seinem Herzen aufgenommen hat und gesagt hat, jawohl, ich möchte, dass du die oberste Stelle, die erste Stelle in meinem Leben einnimmst. Viele hier haben es getan, ein paar möglicherweise nicht. Und ich möchte einfach ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Und um einfach diesem Gericht, das über dem Leben eines jeden Menschen steht, auszuweichen. Amen. Amen.